Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass ihr dabei sind. Das ist ein aktueller Song aus der Ukraine. Der Titel heißt übersetzt, die ukrainischen Streitkräfte werden helfen. Und wir sehen im Video SoldatInnen, Panzer und an einer Stelle auch Raketen, die im Takt mit jedem Beat abgefeuert werden. Die ukrainische Popkultur reagiert natürlich auch auf den Krieg im Land. Diesen Song hat uns unser ukrainischer Kollege Denis Trubetskoy in Kiew geschickt, mit dem wir uns gleich die Rolle der ukrainischen Popkultur im Krieg noch genauer angucken. Moralische Unterstützung ist gerade wichtiger denn je in der Ukraine und die kommt aus unterschiedlichsten Richtungen, wie soziale Medien, Fernsehanstalten und auch Radiostationen auf die jüngsten Ereignisse des Krieges reagieren. Das besprechen wir mit meinem Kollegen, dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy. Guten Tag nach Kiew.
Guten Tag.
Wir haben hier im Kompressor ja schon häufiger über die Kraft und auch die Originalität der Memes gesprochen. Gerade sind offenbar zwei Themen sehr zentral. Das sogenannte Rumscholzen, also sowas wie Zögern, bezieht sich auf Olaf Scholz. Und dann natürlich die lang ersehnten Panzerlieferungen. Was für Kommentare kursieren dazu im ukrainischen Internet?
Es gab natürlich viele Memes im Vorfeld, aber es gab wirklich so ein Meme, das mir besonders gefallen hat. Das Bild zeigte, wie Olaf Scholz seinen Leoparden umarmt und es heißt in der Überschrift dort, ja, lieber ist, wenn sich jemand an dich so festhält, wie Scholz an den Leoparden.
Das Tier, oder? Das, nicht der Panzer.
Das Tier, ja, genau. Okay. Nicht der Panzer, das Tier, klar. Und das fand ich absolut amüsant. Aber auch generell war das die ganze Zeit so, dass zum Beispiel Politiker oder Fernsehmoderatoren mal so Kleidungsstücke mit Leopardenanspielungen getragen haben. Aber in den letzten Tagen war die Hälfte meiner Timeline so auf Instagram oder auf Facebook von Fotos geprägt von meinen ganz normalen, ganz alltäglichen Freunden, die das auch gemacht haben und die diese Fotos auch gepostet haben. Und das war schon sehr bezeichnend.
Boris Johnson auf der anderen Seite ist sehr beliebt in der Ukraine. Das hört man zum Beispiel in einem von zwei Songs, die sie uns geschickt haben. Da wird in einem von beiden nämlich Boris Johnson gesampelt. Was ist das für ein Satz von Johnson, den er da gesagt hat?
Ja, er hat einfach bei seinem ersten Besuch nach Kriegsbeginn, nach Kriegsausbruch den Menschen gesagt, ja, Dobry den everybody, also nämlich guten Tag alle. Und das ging irgendwie viral, ohne richtigen Grund, einfach weil, ja, Johnson ist schon ein ziemlich charismatischer Mensch und wenn er da in Kiew auf der Straße ist, das war glaube ich im April, gerade zu der Zeit in seinem Amtszug, ja, das hat auf die Menschen schon einen Eindruck hinterlassen. Also Johnson ist natürlich eine umstrittene politische Figur, aber die Hilfe, die er für die Ukraine gezeigt hat und auch die Anteilnahme für das Land, hat einen großen Eindruck hinterlassen. Er ist jetzt nicht mehr Premierminister, aber er war jetzt, glaube ich, Ende der letzten Woche hier und Zelensky hat ihn auch immer noch getroffen. Und in Kiew, ja, da gibt es so Boris Johnson Burger, Croissants und als er zurückgetreten ist, war das eigentlich schon ein ziemlich trauriger Tag für die Menschen hier.
Also es ist total interessant. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich gehört habe, dass jemand Boris Johnson charismatisch genannt hat.
Das finden die Ukrainer aber schon.
Die Angriffe auf Kiew dauern ja jetzt schon fast ein Jahr lang an. Stellt sich da bei vielen Menschen vielleicht auch sowas wie der Wunsch ein, auch mal abzuschalten, also sich einfach nur unterhalten zu lassen? Findet sich das?
Natürlich ist der Krieg das Hauptthema, aber es gibt, glaube ich, zwei Faktoren, die sehr deutlich zeigen, dass dieser Wunsch nach Abschaltung, dass der wirklich da ist. Also zum einen, als im Herbst die Unterhaltungssendungen in das ukrainische Fernsehen zurückgekehrt sind, hat man gesehen, wie groß die Einschaltquoten sind. Und zum anderen, klar, also Filmindustrie, Musikindustrie haben schwere Zeiten aus verschiedenen Gründen, aber es gibt eine Unterhaltungsindustrie, die gerade wirklich ja, einen großen Boom erlebt. Und das ist nämlich Stand-up-Comedy. Also war natürlich auch vor dem Krieg beliebt, klar, war aber auch sehr russisch dominiert. Und jetzt haben ukrainische Komiker wirklich so 10-fach mehr Likes auf YouTube oder Views auf YouTube als vor dem Krieg. Und es gibt hier noch einen wichtigen Faktor. Stand-up kann man ja so in einer einer Untergrundbar wirklich durchführen lassen. Mhm. Und da bleibt man einfach von Luftalarmen, von Luftangriffen einfach quasi unabhängig. Also das ist schon ziemlich bezeichnend auch.
Sie haben gerade von Unterhaltungssendungen gesprochen, dass die zurück sind. Was sind denn da derzeit die beliebtesten Sendungen?
Man muss hier, glaube ich, klar machen, dass es natürlich größtenteils um die Sendungen geht, beziehungsweise fast alles um die Sendungen geht, die noch vor dem 24. Februar des letzten Jahres gedreht worden sind und die dann nicht gezeigt wurden. Aber es geht eigentlich überwiegend um Formate, die man auch in Deutschland kennt. Also The Bachelor ist zum Beispiel sehr beliebt oder auch The Voice. Und es war Anfang des Jahres übrigens schon eine sehr interessante Sendung, weil also vieles wurde natürlich im Voraus gedreht bei The Voice, aber das Finale ist ja live und diese Sendung, die live stattgefunden hat in der Kiewer U-Bahn, das war schon etwas ziemlich Besonderes.
In der U-Bahn?
Ja, genau. Also hier gab es zwei U-Bahn-Haltestellen, die eine Weile lang geschlossen waren aus Sicherheitsgründen, weil sie im Regierungsviertel waren und dort wurde zum Beispiel auch neulich Zelensky von David Letterman für seine Netflix-Show interviewt.
Ich habe mich gerade gefragt, wie irritierend ist es denn, wenn man so eine Sendung guckt, die vor dem Krieg aufgezeichnet wurde, die ja irgendwie in einer anderen Welt spielt?
Das ist schon irritierend irgendwie, aber die Menschen brauchen halt wirklich diese Abschaltung. Man muss das auch sich so vorstellen, dass im ukrainischen Fernsehen auf vielen Kanälen läuft das einheitliche Fernsehmarathon und das ist so NTV 24 Stunden lang, grob gesagt, also mit Experten, mit Einschätzungen, natürlich ziemlich patriotisch, weil es ja Krieg ist, aber so sollte man sich das vorstellen. Und wenn dann plötzlich wieder Unterhaltungssendungen kommen, ja, ist halt für die Menschen, glaube ich, einfach eine willkommene Abschaltung, aber dass das irritierend ist, das ist wirklich der Fall und man fragt sich natürlich auch als Mensch immer wieder, ich schaue mir jetzt am Abend eine Serie an oder ich teile irgendwie meine Begeisterung für ein Musikalbum irgendwie auf Instagram oder woanders mit anderen. Ist das jetzt überhaupt angemessen, wenn zum Beispiel so viele Menschen irgendwo bei Bachmut im Osten sterben? Das ist natürlich die Frage, die jeder sich in der Ukraine stellt.
Und abgesehen von den vielen Beispielen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, was baut die Menschen in Kiew in diesen schweren Zeiten sonst auf? Also welche Rolle kann da die Kultur überhaupt spielen?
Ich glaube schon eine ziemlich große, weil klar, also kann man jetzt in der Ukraine kaum einen neuen Film drehen. Aber zum Beispiel die Musik ist, glaube ich, etwas, was den Menschen wirklich sehr, sehr stark hilft. Also da ist durch den Krieg auch eine neue Szene entstanden, die wirklich sehr spannend ist aus meiner Sicht, weil es sind nicht reine Kriegslieder, es ist oft eine Mischung wirklich so aus Folk, aus Dance und eben aus Memes, die es in die Songs schaffen. Und das finde ich extrem spannend und das kommt bei den Menschen auch extrem gut an. Aber was, glaube ich, auch noch abgesehen von der ganzen Politik einfach sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, in diesen Zeiten, wo man mit Stromausfällen, mit ständigen Stromausfällen lebt, mit ständigen Angriffen gezielt auf Energieinfrastruktur, ich glaube, es ist auch die Kreativität, wie man damit umgeht, wie man Wege findet, wie man Generatoren einkauft, Internetterminals einstellt. Das gibt, glaube ich, den Menschen einfach gegenseitig die Kraft.
Denis Trubetskoy ist Journalist in Kiew und hat mit uns über ukrainische Memes, Unterhaltungssendungen und auch Musik gesprochen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Seit 2005 ist der 27. Januar, also heute, der internationale Tag des Gedenkens an den Holocaust. Der 27. Januar 1945 war der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Und genau dort wurde nur wenige Jahre später der Film Die letzte Etappe gedreht. Polnischer Film von 1948. Regisseurin war Wanda Jakubowska. Sprache ist dementsprechend polnisch. Einige Figuren, wie zum Beispiel diese KZ-Aufseherin, sprechen aber Deutsch.
Sie sind wohl sehr müde, nicht? Ein paar Kniebeugen werden Sie wieder frisch machen. Blockälteste.
Nieder! Auf! Nieder! Auf! Nieder!
Der ganze Block bleibt heute zur Strafe stehen. Sagen Sie den Russen und Franzosen, dass sie wegen der Polen stehen müssen.
Jawohl.
Szene aus Die letzte Etappe. Weibliche Gefangene in Auschwitz werden hier gezwungen, vor ihrer Baracke stramm zu stehen. Die Frau, die Kniebeugen machen muss, ist hochschwanger. Der Film gilt als der erste Film, der über den Holocaust gedreht wurde. Trotzdem ist der Film relativ unbekannt. spreche ich jetzt drüber mit der Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg von der Filmuniversität Potsdam. Sie leitet dort ein Forschungsprojekt des Wissenschaftsministeriums Brandenburg zu der Frage, was ist jüdischer Film? Hallo Frau Wohl von Haselberg.
Hallo.
Worum geht es in die letzte Etappe? Was erzählt ein Film von 1948 über die Lagerrealität, die damals ja erst ein paar Jahre vorbei war?
Ostatni Etap, wie der Film auf Polnisch heißt, es ist ja eine polnische Produktion, erzählt vom Lageralltag, von der Ankunft und von Solidarität und Widerständigkeit im Frauenlager in Auschwitz bzw. Birkenau. Und es ist in vielfacher Hinsicht eigentlich ein Pionier in der Holocaust-Filmgeschichte.
Was weiß man über die Entstehung? Also gedreht wurde ja tatsächlich auf dem Gelände des ehemaligen Lagers, oder?
Genau, also Regisseurin Wanda Jakubowska war selber in Auschwitz inhaftiert. Sie war keine Jüdin, sondern Kommunistin. Sie war im polnischen Untergrund gewesen und 1942 von den Nazis verhaftet und deportiert worden. Später hat sie gesagt, dass sie schon bei der Ankunft in Auschwitz sich vorgenommen hat, einen Film über Auschwitz zu machen und dass sie das auch während ihrer Haft zahlreichen Frauen versprochen hat, die mit ihr im Arbeitskommando waren. Das heißt, es ist der Film einer Überlebenden, die aber, und das finde ich auch wichtig zu erzählen, professionelle Filmemacherin war. Mhm. Also Wanda Jakubowska hatte, ich glaube, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und dann schon Anfang der 30er Jahre angefangen, Filme zu machen.
Wer sind die DarstellerInnen?
Der Film ist entstanden unter der Beteiligung von zahlreichen Überlebenden von Auschwitz, aber auch deutsche Kriegsgefangene wurden teilweise eingesetzt als Komparsen.
Genau, das habe ich mich tatsächlich gefragt, wo die deutschen Stimmen herkamen.
Genau, aber es gibt eben auch deutsche Überlebende, das darf man natürlich nicht vergessen, weil ja auch deutsche Kommunisten inhaftiert waren, also neben all den Jüdinnen und Juden, die natürlich in Auschwitz waren.
Der Film erzählt ja an ganz großen Teilen die Geschichte von Frauen. Es geht um weibliche Gefangene, unter ihnen auch ÄrztInnen, eine der Protagonistinnen ist Übersetzerin, es geht um Aufseherinnen. Woher kommt denn dieser weibliche Fokus? War das damals ungewöhnlich?
Ja, also ich glaube, der Film ist in vierfacher Hinsicht eigentlich ungewöhnlich. Und über alle vier Punkte können wir vielleicht kurz sprechen. Also er ist sehr früh entstanden. Er wird von einer Überlebenden realisiert. Er erzählt die Geschichte von Frauen und er ist stilistisch prägend für Filme, die später kommen. Das sind, glaube ich, alles vier Punkte, die diesen Film auszeichnen. Gleichzeitig natürlich, das muss man auch sagen, ist der Film, wie Erinnerung immer ist, gegenwärtig. Also Erinnerung ist immer ein Projekt der Gegenwart. Das heißt, er ist immer geprägt von dem Moment, wo er erzählt wird. Und sozusagen diese antifaschistische Handschrift und diese teilweise heroische Darstellung der Frauen und ihrer Solidarität und dem Widerstand, das ist vielleicht etwas, was man heute nicht mehr so machen würde. Aber zweifelsohne hat der Film sozusagen einen verdienten Status in der Filmgeschichte.
Die Regisseurin Wanda Jakubowska war es, haben Sie gerade selbst schon gesagt, Überlebende von Auschwitz. Trotz dieses Meilensteins, dieses beeindruckenden und ja auch irgendwie stilprägenden Films, ist sie außerhalb von Fachkreisen trotzdem eher unbekannt. Wer war sie denn? Was weiß man über sie?
Das stimmt, glaube ich, so eigentlich nicht. Also es kommt sozusagen darauf an, wie man diesen Film so einsortiert, ne? Also das ist ein wichtiger Film für die polnische Filmgeschichte. Das ist ein besonderer Film im Werk von Wanda Jakubowska und es ist ein besonderer Film in der Geschichte des Holocaust-Films so. Und die letzte Perspektive ist die, die uns heute interessiert. Wanda Jakubowska hat bis Mitte der 70er noch an der Filmhochschule in Łódź unterrichtet und ist deswegen durchaus wichtig, weil ja im Film ist man ja nicht nur prägend, wenn man Filme macht, sondern auch, wenn man zum Beispiel unterrichtet als Schauspiellehrerin oder als im Regie- oder Dokumentarfilmbereich. Ne? Von daher ist sie sozusagen in Polen keine unbekannte Regisseurin. Aber tatsächlich ist es so, dass der Film natürlich nicht zuletzt durch den Kalten Krieg auch nicht so global rezipiert wurde in der Breite. Aber er taucht, also wenn man die Bilder sieht, dann kennt man die. Und das ist tatsächlich so, dass eben viele Filme sich daran orientieren. Also gerade diese nahezu dokumentarisch anmutende lange Sequenz, wo der Zug ankommt in Birkenau, die Menschen den Zug verlassen an der Rampe, die Familien getrennt werden, diese Inszenierung von dieser Ankunft in der Nacht und diese neblige, dunkle, düsteren Bilder, die kennen wir aus späteren Filmen.
Wie würden Sie denn alles jetzt zusammengenommen die Wirkung dieses Films beschreiben? Der Film läuft ja unter anderem auf dem Streamingportal Mubi. Da wird er genannt die Mutter aller Holocaust-Filme. Warum? Gehen Sie da mit?
Ja, ich glaube, man kann, also man darf diesem Film schon die Aufmerksamkeit geben, die er verdient. Der Film ist 2020 auch auf der Berlinale gelaufen und in einer neuen restaurierten Fassung. Und für alte Filme ist das ja auch immer ein wichtiger Teil, dass man daran denkt, dass sie materiell auch irgendwann digitalisiert und restauriert werden müssen. Und es ist tatsächlich ja auch ein wirklich sehr früher Zeitpunkt. Und dafür muss man sich überlegen, was es auch bedeutet, so einen Film zu drehen. Das bedeutete für eine Überlebende und eben die zahlreichen anderen Beteiligten, am Ort der Vernichtung und der Verfolgung zu bleiben. Die haben da gedreht. Uniformen, also Häftlingsuniformen wieder anzuziehen, bestimmte Handlungen zu wiederholen. Also man kann natürlich so aus einem heutigen Diskurs irgendwie denken, das ist so ein therapeutisches Projekt gewesen, vielleicht, aber man muss sich auch klar machen, wie früh das war. Und der ganze Diskurs, also die wissenschaftliche Aufarbeitung, die historische Forschung, die künstlerische Auseinandersetzung, die gesellschaftliche Debatte, alles, was wir heute im Rücken haben, wenn wir über die Shoah reden, gab es da ja nicht. So. Und das ist schon einfach sehr, sehr beachtlich.
Wieso ist der Film denn dann trotzdem so unbekannt?
Da kann ich in gewisser Hinsicht nur mutmaßen, weil aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es ja immer so ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich versuch's mal. Und das passt vielleicht auch zum heutigen Tag tatsächlich. Der Film wurde gemacht von einer Überlebenden. Das Drehbuch wurde mitgeschrieben von einer deutschen Kommunistin, Gerda Schneider, die auch in Auschwitz inhaftiert war. Es ist auffällig, dass in diesen frühen Filmen der zweiten Hälfte der 40er Jahre ganz viele Überlebende involviert waren an entscheidenden Positionen. Mhm. Und die Frage, die sich daran anknüpft, ist eben, wer wollte zu dem Zeitpunkt erinnern und wer wollte das auch nicht? Wer konnte auch nicht einfach nach vorne gucken und weitermachen und sich auf Wiederaufbau oder Kalten Krieg oder so zu konzentrieren? Und das ist, glaube ich, was bis heute eigentlich prägend ist, dass man sich fragen kann, wer trägt denn diese Erinnerungen, wer kämpft auch für sie und setzt sie immer wieder durch. Und das sind eben schon auch vielfach die Verfolgten gewesen und die Überlebenden.
Filmwissenschaftlerin Dea Wulff von Hasselberg über den polnischen Film Die letzte Etappe, 1948 schon gedreht im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Wer Die letzte Etappe sehen will, gibt's mit Untertiteln auf dem Streaming-Portal Mubi. Ist ein wirklich beeindruckender Film. Frau Wulff von Hasselberg, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die russischen Behörden haben die unabhängige Nachrichtenwebsite Medusa zu einer unerwünschten Organisation erklärt und damit faktisch verboten. Der russische Generalstaatsanwalt teilte mit, die Aktivitäten von Medusa stellten eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Die Journalisten können nun strafrechtlich verfolgt werden, ebenso wie Personen, die sich gegenüber Reporter äußern. Auch Leser, die Links zu Artikeln auf sozialen Medien teilen, Artikel kommentieren oder spenden, sind betroffen. Chefredakteur Kolpakow sagte, trotz der Einschüchterungsversuche werde sein Team nicht aufgeben. Medusa hat seinen Sitz in Lettland und berichtet unter anderem kritisch über die russische Militäroperation in der Ukraine. Bereits seit 2021 wird die Internetseite in Russland blockiert, kann aber noch über einen VPN-Zugang aufgerufen werden. Für viele Menschen in Russland zählt das Medium zu den wichtigsten Quellen für eine unabhängige Berichterstattung. Anlässlich seines heutigen 80. Geburtstages schenkt der Freiburger Jurist Thomas Württemberger dem Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin den dritten und letzten Teil seiner Sammlung. Diese umfasst mehr als 3000 Stücke und besteht vor allem aus Medaillen. Über deren Bedeutung sagte heute der Direktor des Münzkabinetts der Berliner Staatlichen Museen, Bernhard Weißer, im Deutschlandfunk Kultur.
Medaillen gibt es seit der Renaissance und sie waren wertbeständige Bildträger in einer sonst relativ bildarmen Zeit. Das kann man sich heute im Zeitalter von Twitter und TikTok nicht mehr vorstellen, dass man Medaillen geschaffen hat, um Ereignisse, über die man gelesen hat oder über die man in der Zeitung berichtet wurde. Also ich spreche hier vor allem vom 18. und 19. Jahrhundert. Die wollte man sich vor Augen stellen und dafür hat man Medaillen angeschafft.
Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe macht der Freistaat Sachsen Schadenersatz in Höhe von rund 89 Millionen Euro geltend. Das sagte eine Vertreterin des Landesamtes für Steuern und Finanzen beim heute fortgesetzten Prozess im Landgericht Dresden. Diese Summe werde für die zurückgegebenen, teils Beschädigten und die noch fehlenden Schmuckstücke sowie die Reparaturen des Museums veranschlagt und beruhe auf der Annahme von Versicherungswerten. Der Kunstdiebstahl aus Sachsens Schatzkammermuseum im November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Laut Anklage wurden Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von mehr als 113 Millionen Euro gestohlen. Seit einem Jahr müssen sich dafür sechs junge Männer zwischen 23 und 29 Jahren verantworten. Der Regisseur und Theaterchef Milo Rau wird künftig die Wiener Festwochen leiten. Das gab Wiens Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hassler bekannt. Der 46-jährige Schweizer hat seit 2002 mehr als 50 Theaterstücke, Filme und Bücher geschaffen. Milo Raus Produktionen wurden unter anderem beim Berliner Theatertreffen und dem Festival d'Avignon gezeigt. Er wolle ein mythisches, gewaltiges und umstrittenes Theaterfest schaffen, das alle Menschen anspreche, zitierten ihn die Wiener Festwochen in einer Mitteilung. Rau übernimmt die Intendanz in Wien im Juli vom Kulturmanager Christoph Slachmolder.
Einmal im Jahr trifft sich im französischen Angoulême die Comic-Szene zum Festival. Angefangen hat das vor sehr, sehr, sehr langer Zeit als kleines Treffen von einer Handvoll Comic-Fans. Jetzt, ziemlich genau 50 Jahre später, ist Angoulême die wichtigste Comic-Veranstaltung in ganz Europa. Mittwochabend war die Eröffnung der aktuellen Ausgabe, geht noch bis Sonntag. Christian Gasser ist für uns in Angoulême dabei. Herr Gasser, 50. Ausgabe des Comic-Festivals. Wie spektakulär wird das dieses Jahr gefeiert?
Ja, ehrlich gesagt, ich hätte ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Selbstinszenierung, ein bisschen mehr Glamour als das, was hier geboten wird. Also diese runde Zahl, 50 Jahre, nehmen zwei eher schlichte Ausstellungen auf. Den reinen Ausstellungen würdigen 50 Zeichnerinnen und Zeichner aus aller Welt das Festival mit einem Poster. Eine andere Ausstellung zeichnet die Geschichte des Festivals anhand ihrer Preisträgerinnen und Preisträger nach. 50 Jahre, 50 beste Comics, 50 Lebenswerkpreise. Das ist eine sehr reizvolle Idee, zeigt in knapper Form Entwicklungen, Trends, Meilensteine etc. der letzten 50 Jahre auf, und da merkt man eigentlich, wie viel geschehen ist in der Comicwelt in den letzten 50 Jahren, wie sich der Comic verändert und entwickelt hat und welche eine Rolle ein Festival wie Angoulême dabei natürlich gespielt hat. Das hätte Anlass sein können, zum Beispiel für eine Konferenz, Diskussionen und Reflexion. Aber eben, das Festival hat auf diese Selbstinszenierung verzichtet. Das kann man natürlich auch positiv sehen. Es will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, feiert nicht sich selber, sondern die Gegenwart und den Comic.
Dann bleiben wir doch direkt mal in der Gegenwart. Welche Ausstellungen finden Sie denn in diesem Jahr besonders spektakulär, besonders erwähnenswert?
Ja, das Programm ist wie immer üppig, aber zu den Höhepunkten für mich gehört bestimmt die Ausstellung von Junji Ito, dem japanischen Meister des Horror-Manga. Seine dichten Seiten mal nicht gedruckt, sondern im Original zu sehen, ist wirklich beeindruckend. Es ist eine ganz eigene Welt des Horrors, die er entwirft, die wirklich sehr, sehr dunkle Seite des japanischen Alltags verstörend und gleichzeitig faszinierend. Auf der ganz anderen Seite der Skala ist die große Ausstellung Rockmusik und Comic, die eindrücklich zeigt, wie sich die beiden Subkulturen seit den 1960er Jahren durchdringen. Es ist eine naturgemäß bunte, laute, chaotische Ausstellung mit Originalseiten, Plattencover, Reproduktionen, Plakaten, Videos, ein Rausch der Bilder und Klänge quer durch alle musikalischen und zeichnerischen Stile. Ja, es gibt also viel zu sehen, auch dieses Jahr hier in Angoulême.
Eine groß angekündigte Ausstellung in Angoulême wurde einigermaßen kurzfristig abgesagt, die Ausstellung des erfolgreichen Zeichners Bastien Vives. Hintergrund sind Äußerungen und Comics von ihm, die von vielen als pädophil oder Kindesmissbrauch zumindest billigend gelesen werden. Online soll er auch gegen KollegInnen ganz schön ausgeteilt haben. Und jetzt haben eben einige andere KünstlerInnen diese Sonderausstellung kritisiert. Das Festival hat die Ausstellung tatsächlich abgesagt, aber mit Verweis auf Bastien Vives Sicherheit. Ist der Fall Bastien Vives ein Thema?
Eigentlich deutlich weniger, als ich es erwartet hätte. Also die Vorwürfe der Vives-Gegnerinnen und Gegner sind durchaus legitim. Die kritisierten Bücher sind von einem sehr zweifelhaften Humor. Andere Bücher von Bastien Vives empfinde ich als ziemlich sexistisch. Und wie Sie gesagt haben, er selber hat in Interviews und den sozialen Medien sehr fragwürdige Aussagen zu Themen wie Pädophilie und Inzest von sich gegeben, die die Diskussion zusätzlich angeheizt haben. Aber komischerweise scheint die Absage der Ausstellung kein großes Thema zu sein. Es ist, als wäre der Fall abgeschlossen. Ich persönlich finde das riskant. Ich denke, das Festival müsste Verantwortung übernehmen und eine Diskussion führen und moderieren, gerade im Hinblick auch auf die Zukunft. Bastien Vives wird nicht der einzige Fall bleiben, in welchem Aktivistinnen und Aktivisten sich in die Programmgestaltung eines Festivals einmischen werden. Wie will und kann ein Festival in Zukunft mit solchen Affären und Kritiken umgehen? Wo ist die Grenze der Künstler? künstlerischen Freiheit? Wo ist die Grenze der kuratorischen Freiheit eines Festivals? Ja, ich denke, das sind große aktuelle Fragen, die im Moment von großer Dringlichkeit sein. Und ein Festival müsste diese Fragen eigentlich im eigenen Interesse in aller Offenheit diskutieren, um sich besser für künftige Diskussionen zu wappnen oder vorbereiten, auch im Umgang mit solchen eher schwierigen und heiklen Themen.
Die Pandemie hat ja auch in Angoulême in den letzten 2 Jahren eine Rolle gespielt. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Ja, also die Ausgabe 2021 fiel ja aus. Die Ausgabe 2022 wurde in das Frühjahr verlegt und zog deutlich weniger Besucherinnen und Besucher an. Ob dieses Jahr wiederum die 200.000 Menschen kommen wie vor der Pandemie, das wird das Wochenende zeigen. Meiner Ansicht nach stehen die Zeichen ziemlich gut. Der Donnerstag war bereits sehr gut besucht, die Zelte mit den Verlagsständen und die Ausstellungen waren sehr voll. Und am Wochenende wird vermutlich wieder die Hölle los sein. Auch die Politik war wieder da, die Kulturministerin, der Erziehungsministerin haben das Festival gestern beehrt und man spürt die ungebrochene Ausstrahlung und Anziehungskraft des Comics in Frankreichs. Auch wirtschaftlich, der Comic ist ein sehr wichtiges Marktsegment im Buchmarkt, ist während der Pandemie noch angewachsen. 1/4 aller verkauften Bücher in Frankreich sind Comics und zu den meistverkauften Büchern, zu den größten Bestsellern gehören auch viele Comics, zum Beispiel Der Araber von Morgen von Riyad Sattouf, wo sich jeder Band über 500.000 Mal verkauft hat. Von einer solchen Relevanz, kulturell, gesellschaftlich, ökonomisch, kann die deutschsprachige Comic-Szene natürlich nur träumen.
Sie haben eben Riyad Sattouf angesprochen und seinen internationalen Bestseller Der Araber von Morgen, den man ja auch hier einfach aus den Buchläden kennt. Riyad Sattouf wurde mit dem großen Preis der Stadt Angoulême für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Wie schätzen Sie diese Würdigung ein?
Diese Auszeichnung ist mehr als nur verdient. Riyad Sattouf ist einer der besten Humoristen seiner Generation. Gleichzeitig haben alle seine Bücher auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Eben dieses Hauptwerk von ihm, Der Araber von Morgen, den ich angesprochen habe. In diesem Buch schildert er sein Aufwachsen zwischen Syrien und Frankreich, zwischen einem syrischen Vater und seiner französischen Mutter. Es ist eigentlich eine sehr harte, eine sehr raue Geschichte, die er da erzählt, die viel über die kulturellen Unterschiede und auch Spannungen zwischen dem Orient und dem Okzident vermittelt. Aber wie er Sattouf das mit Witz erzählt, mit Humor, das ist schon einmalig. Und es ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Lebenswerkpreis, weil er zum einen hohe künstlerische Qualität aufweist und gleichzeitig eine sehr große Popularität und eine Ausstrahlung weit über die Comic-Szene hinaus. Und das wird Riyad Sattouf zu einem sehr guten Botschafter für das Festival im Speziellen und die Comics im Allgemeinen machen.
Christian Gasser berichtete vom großen renommierten französischen Comic-Festival, das gerade in Angoulême stattfindet. Vielen Dank.
Gerne.
TikTok ist ja jetzt nicht gerade für ernstzunehmende Inhalte bekannt, eher für kurzweilige Tanzvideos oder für Comedy. Es gibt aber sehr wohl auch ernsteren Content auf TikTok, an dem sich die Plattform zum Teil auch selbst beteiligt. Gemeinsam mit 14 Gedenkstätten entstehen da zum Beispiel gerade kurze Videos, die UserInnen über die Shoah aufklären. Dafür arbeitet TikTok mit verschiedenen Institutionen zusammen, unter anderem mit der Hebrew University of Jerusalem oder dem American Jewish Committee Berlin. Wie diese Zusammenarbeit bisher funktioniert, das hat sich Nils Schniederjan für uns angeguckt.
The International Memorial at Neue Gamma consists of this column, which states, your suffering, your fight and your death must not be in vain.
Seit einem Jahr wird der endlose Spaß auf TikTok regelmäßig unterbrochen. Etwa, wenn die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Neuen Gamme ein Denkmal neben dem ehemaligen Lager vorstellt. Hervorgegangen ist der Kanal aus der TikTok Shoah Education and Commemoration Initiative, bei der inzwischen 14 Gedenkstätten den Umgang mit der Plattform lernen sollen.
Ganz konkret sah das so aus, dass wir verschiedene Workshops erhalten haben, an denen wir zusammengetroffen sind und überlegt haben, welche Strategien können wir denn auf TikTok fahren, um zu kommunizieren? Welche Möglichkeiten bietet eigentlich diese Plattform?
Iris Groschek betreut den Social-Media-Auftritt der Gedenkstätte des Konzentrationslagers in Neuen Gamme bei Hamburg. Mit über 26.000 Followern und fast 7 Millionen Aufrufen gehört der Ort zu den erfolgreichsten Gedenkstätten auf TikTok.
Als wir damit angefangen haben, haben wir nicht gedacht, dass wir so viele Menschen erreichen können und dass wir auch so lange dieses Projekt fortführen. Inzwischen sind wir einfach schon so sehr Mitglied dieser Community, dass wir auch das noch weiter fortführen werden, das Gespräch dort.
Der Austausch mit einer Community macht für die Orte den Reiz von TikTok aus. Auf Kommentare und Videos anderer könne und müsse man dabei selbst antworten. Am besten mit Video.
Also man muss schon sehr schnell reagieren und auch ein bisschen kreativ sein, aber dann kann man sehr viel mitnehmen von dieser Kommunikation.
Auch die Gedenkstätte im Haus der Wannsee-Konferenz hat seit einiger Zeit einen eigenen TikTok-Kanal. Betreut wird er von Jennifer Heidke, die als Referentin in dem Haus arbeitet. Meist nimmt sie mehrere Videos hintereinander auf.
Ich komme meistens früh ins Haus, wenn das Haus noch geschlossen ist, damit ich einfach auch in Ruhe durch die Ausstellung gehen kann. Weil wenn Ausstellungsbetrieb ist, dann kann ich natürlich nicht Videos produzieren. Das ist etwas schwer. Und dann versuche ich in relativ kurzer Zeit viel Content einfach zu produzieren, also Videos aufzunehmen.
TikTok stellt dabei besondere Anforderungen an die VideoproduzentInnen.
Also es muss schon alles sehr schnell sein, es muss viele Schnitte geben am besten, viele Wechsel in der Position.
Aber auch wenn man alles befolgt, kann man den Erfolg eines Videos nicht vorhersagen. Darum will sich Heidke auch nicht einfach der Logik der Plattform hingeben, sondern verweigert sich manch naheliegendem Mechanismus.
Gedenkstätten-Videos sind ganz häufig mit so Klaviermusik, mit so trauriger. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen da eigentlich von weggehen.
Eike Stegen, der bei der Bildungs- und Gedenkstätte zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit, sieht die Videos vor allem als Mittel zum Zweck. Über sie will er den Austausch mit Menschen suchen, die man bislang nicht erreicht hat. Online folgt die Kommunikation nämlich ganz anderen Regeln.
Also es kann ja auch sein, dass die Möglichkeit, die ich in der digitalen Welt habe, auf Sachen zu reagieren, dass das Möglichkeiten der Reaktionen zulässt, die ehrlicher sind, spontaner sind, unverformter sind, als das, was ich mache, wenn ich in der analogen Welt in einem bestimmten Beziehungsgeflecht in einem Seminarraum sitze.
Stegen ist selbst immer wieder auf dem TikTok-Kanal des Hauses zu sehen. Dass sich die spontanen Reaktionen auf TikTok von denjenigen auf anderen Plattformen unterscheiden, hat er schnell zu spüren bekommen.
Das ist, dass wir bei TikTok unverhältnismäßig mehr Reaktionen bekamen, vielleicht auch eben durch die größere Reichweite, die antisemitischer Natur ist, die rassistischer Natur ist, die menschenverachtend ist.
Dass das noch immer ein Problem der Videoplattform ist, gibt auch Tobias Henning, Brandmanager von TikTok Deutschland, zu. Dagegen stellt er die bessere Schulung von Content-ModeratorInnen und eine noch genauere Analyse aller geposteten Inhalte.
Auf diese Art und Weise wollen wir uns kontinuierlich verbessern und gerade die Art und Weise, wie wir und vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, wie wir antisemitischen Content von TikTok runternehmen, verbessern. Dabei passieren Fehler. Da wollen wir definitiv besser werden.
So ist die Initiative wohl auch der Versuch von TikTok, sein Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern. Dazu gehört, endlich für mehr zu stehen, als bloß für Comedy- und Tanzvideos. Diese neue Ernsthaftigkeit der Plattform betont Henning im Gespräch immer wieder.
Viele TikTok-NutzerInnen kommen auf TikTok, um tatsächlich auch nach bestimmten Themen zu suchen, nach Wissen zu suchen. Und auch zum Beispiel nach historischen Themen zu suchen.
Für die Gedenkstätten ist es ein schmaler Grat zwischen der Aufklärung von Gruppen, die sie mit traditioneller Pädagogik nur schwer erreichen, und der Werbung für ein Unternehmen, das immer wieder für den Umgang mit rechten und antisemitischen Inhalten in der Kritik steht. Eike Stegen vom Haus der Wannsee-Konferenz wägt genau diesen Konflikt ab.
Ich würde schon auch so selbstkritisch sehen, dass wir da dann Teil einer solchen Image-Kampagne werden. Also das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das will sich wirtschaftlich erweitern. Und die Möglichkeit, da eben mit bestimmten Kulturinstitutionen sich ins Benehmen zu setzen, die ins Boot zu holen und mit ihnen zu arbeiten, das ist deren wirtschaftliches Interesse.
Dass sich der Einsatz am Ende trotzdem lohnt, bezweifelt aber niemand. Denn so sieht es Iris Groschek von der Gedenkstätte Neuengamme.
Was wir machen können, ist tatsächlich kleine Gedankenanregungen zu geben, kleine Geschichten zu erzählen. Einfach präsent zu sein auf dieser Plattform, in der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen, die einfach scrollen und plötzlich eine Geschichte erzählt bekommen von einer jungen Person, der sie irgendwie überrascht, der sie dazu anregt, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen.
TikTok arbeitet mit verschiedenen Institutionen gemeinsam an Inhalten, die UserInnen über die Shoah informieren sollen. Nils Schniederjan hat sich das für uns genauer angeguckt.